Du, Max?
Ja, Juvi?
Warum heißt die Maus Maus?
Hast du sie dir mal angeguckt?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden und 363 sonnige Kilometer entfernt von mir sitzt der Computermaus-benutzende Max. Hallo, Max.
Hallo, Juvi.
Hat deine Maus ein Schwänzchen?
Ja, meine Maus hat ein Schwänzchen. Sie hat ein Kabel.
Ehrlich? Was ist eigentlich the beauty of a kabelgebundene Maus? Also jetzt mal ehrlich.
Ich muss nicht während einer Talk-Session zwischendurch das Akku wechseln.
Das ist mir auch noch nie passiert.
Mir schon. Deswegen bin ich mittlerweile sehr happy über eine kabelgebundene Maus.
Also mich würde das einfach nur echt nerven.
Aber das ist auch schon Jahre her. Es kann sein, dass die mittlerweile einfach effizienter sind. Vielleicht.
Ja, oder man schaut einfach ab und zu mal, was so die Batterieanzeige in der Software sagt, ne?
Das wäre cool, ja.
Sehr gut, also, Hörwesen. Ihr hört's schon, wir reden über Mäuse, nachdem wir ja schon Mickey-Mäuse hinter uns haben. Und haben wir eigentlich schon mal über Mäuse als Tiere gesprochen? Ich glaube nicht.
Nein, noch nicht.
Schreibt uns, wenn ihr es hören wollt. genau, wir reden über Computermäuse und wie man hört, eines der Mäusepärchen vor dem Mikrofon hat heute einen leichten Stimmverlust. Das heißt, Max wird heute den Großteil des Redens übernehmen.
Hihihi. Ich gebe mir Mühe.
Du machst das super, jetzt schon.
Okay, alles klar.
Und für den Fall, dass der Ton ein wenig anders klingt, Max hat gerade sein Aufnahmesetup etwas geändert. Wir sind noch am Rumprobieren. Also es kann sein, dass die nächsten Aufnahmen noch ein bisschen krumpelig klingen, bis wir wieder zur gewohnten Soundqualität kommen. Aber
so wie die ersten vier Folgen.
Genau. Wir hören es halt immer erst hinterher, ob es gut ist oder nicht. Und auch hier schreibt uns, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt uns auch. Und wenn das, was ihr hier hört, euch nicht gefällt, dann schickt uns an die Leute, die ihr nicht leiden könnt. Und sagt, ey, musst du hören. Und wenn es euch gefällt, dann schickt uns an die Menschen, die ihr lieb habt und denen ihr sagt, hey, die sind voll gut, die müsst ihr hören. Zwinker, zwinker. So, okay, haben wir das auch hinter uns.
Puh. Social Interaction durch.
Genau, okay. Max, Mäuse.
Mäuse.
Also, hör mal, wir haben ja über Tastaturen gesprochen.
Mhm.
Und wir haben ja über Konsolen gesprochen und Controller.
Ja, und die Joysticks, ja.
Genau, da ist ja jetzt also so eine natürliche Peripherie, sind ja jetzt so Mäuse, was noch fehlt.
Richtig.
Aber ich weiß nicht, wie ich die Frage jetzt formulieren soll, weil ich, also die Eingangsfrage, die, also warum die Maus Maus heißt, das liegt doch nicht wirklich daran, wie die aussieht, oder?
Och, ich kann nichts dafür, was sie heißt. Doch, es liegt genau daran.
Wie, du kannst nichts dafür. Dude, ich weiß ganz genau, dass du dir das ausgedacht hast. Du bist schuld. Du.
Nee, tatsächlich nicht. In dem Falle wirklich nicht.
Okay.
Sondern die Erfinder Douglas C. Engelbart und William English. Die beiden haben das Ding Maus getauft.
Mit den Namen Engelbart und Englisch haben die kein besseres Wort als Maus gefunden?
Naja, Holzklotz mit Metallrädchen wäre irgendwie nicht ganz so schick gewesen.
Hä? Fang ja. Vorne an.
Ja, richtig,
nimm die Hörwesen und mich mit auf die Reise. Where the fuck kommt die Computermaus her?
Die Reise der Maus beginnt bereits 1963.
Damit
ist sie jetzt 60 Jahre alt. Mhm. Damit ist sie jetzt 60 Jahre. Und ja, damals war sie halt eine Idee, was man machen könnte, um Input in einen Computer zu bringen. Ne? Ich möchte, weiß nicht, schneller die Zeilen wechseln können oder sowas. Und dann hat sich Douglas C. Engelbart überlegt, ah, das könnte man so und so machen, ne? Indem so ein Rädchen und noch so einen anderen so einen Höhensensor mit einbaust, also so, dass du nach oben und unten mitkriegen kannst. Und William English hat gesagt, jo, mach ich. Also hat er einen Holzkasten gebaut, so von ja, ungefähr 7 cm Höhe, 10 cm Länge und 8 cm Breite. Also
Aber Max.
Aber Juvi.
Also, ich habe ja den Vorteil, dass du mir ein Foto zeigst, während du das erzählst. Und liebe Hörwiesen, das Foto findet ihr auf Social Media. Mhm. Unter @nerdflakes. Aber, also, ich gehe jetzt mal 60 Jahre in die Vergangenheit. Mhm. Wir sitzen an einem sonnigen Dienstagnachmittag im Jahre 1963 beieinander, sind quasi als besessen Geister in die Körper von Engelbart und Englisch geschlüpft und frönen nun dieser Unterhaltung. Und ich habe jetzt eine Frage.
Sehr wohl, dafür.
1963 haben Rechner noch keine grafische Oberfläche gehabt. Die kamen doch erst mit Windows, oder nicht?
Das hast du vollkommen richtig erfasst.
Wofür brauche ich also dann eine Maus, mit der ich schneller, also ich sehe den Sinn nicht.
Das ist richtig.
Ich sehe die Notwendigkeit. Ah, okay.
Damit liegst du auch vollkommen richtig. Er hat sich nur überlegt, ne, das könnte man machen, damit könnte man darauf schneller arbeiten. So lag das Ding dann 5 Jahre lang rum.
Ha, okay.
Bis es dann bei einer Tagung der AFIPS oder AFIPS, der American Federation of Information Processing Society.
AFIPS.
AFIPS, schön, ne?
Asmussen wäre total glücklich, wenn er noch leben würde.
Oh ja. 1968 wurde das Ding dann halt vorgestellt. Das ändert nichts daran, dass es keinen echten Anwendungszweck dafür gab. Es gab keine grafischen Oberflächen. Also hat das Ding so sein, ja, es war halt da, oh ja, ist nett. Kann man mal irgendwann verwenden, jetzt nicht so. Das ist so eine Randerscheinung gewesen.
Wie krass ist sind diese Menschen ihrer Zeit voraus gewesen?
Absolut. Also total weit voraus gewesen. Ne? Dieses Kabel, was da raussieht, das übrigens scheint das Originalkabel gewesen zu sein, was man auf dem Bild sehen kann, ist, da haben sie schon was für gedacht.
Also, liebe Hörwesen, ich beschreibe euch mal kurz das Bild, weil das ist ja jetzt auch voll die Tierquälerei für alle, die gerade im Auto sitzen und wir wissen, wir werden oft im Auto gehört oder beim Einschlafen. Also gute Nacht an alle, die gerade nicht im Steuer sitzen. Alle anderen, ihr kennt den Duell, you know the Duell. Hände auf 9 und 6, nein 3, 9 und 3, so ist richtig. Und schön Augen geradeaus. Ich beschreibe euch jetzt, was der Max mir als Bild geschickt hat. Also, ich sehe ein Gehäuse, das aussieht wie ein Brotkasten in Holz mit einer kleinen roten Baustellenwarnleuchte, also diese Dinger, die Baustellenfahrzeuge auf ihrem Dach haben, und einer glänzend silbernen Walze, die unter dem Holz ist. Das sieht ein bisschen so aus, als könnte man damit kleine Fruchtfliegen, die sich auf dem Küchentisch sammeln, niederwalzen und dabei so ein kleines oranges Drehlicht, was vermutlich einfach nur rot angewiesen ist. Aber ich stelle es mir als kleines oranges Drehlicht vor und dabei macht man dann piep, piep, piep. Und daneben liegt ein Kabel, das echt verdächtig nach den ganz modernen USB-C-Kabeln aussieht, von der nur rein vom Kabel, nicht vom Stecker, weil es diese was ist denn das? Wie nennt man das? Gewebeumrandung hat. Genau, also nicht einfach nur Plastik, sondern wirklich so dieses teure Gewebe in einem schicken Perlmutweiß. Und daran hängt ein Stecker, der aussieht wie die alten Verbindungsstecker zu diesen alten Röhrenmonitoren. Mhm. Nur dass der Teil ohne die Pins. Also.
Gute Beschreibung.
Ja.
Das rote Lämpchen, was du beschreibst, ist tatsächlich eine Taste. Das ist ein Knöpfchen. Doch, doch.
Das ist doch kein Knöpfchen.
Das ist ein Knöpfchen.
Lampe.
Ja, ich weiß.
Okay, das ist ein Knöpfchen.
Man hat halt damals noch nicht so schöne flache Tasten dafür gebaut, weil, warum auch? Du musst ja erstmal das Prinzip beweisen.
Verstehe. Okay. Und damit ist man dann also quasi auf dem Tisch hin und her gefahren und
hat einen Cursor bewegt.
Aber wie funktioniert das? Also ich meine, ich sehe diese Metallwalze.
Metallwalze ist bloß eine Scheibe, ist irgendwie so ein Zentimeter, nee, nicht mal ein Zentimeter, sondern so ein halben Zentimeter dick vielleicht oder so, oder schmaler.
Okay.
Und die macht die Seitwärtsbewegung und unten drunter war noch so ein Schieber, der angezeigt hat, ob es nach oben oder nach unten geht. Das sieht man auf dem Bild leider nicht so gut.
Jetzt nicht haben hier liebe Hörwesen?
Nein, das liegt
nicht so gut auf dem Bild. Okay, aber das ist einfach, also das ist hyper abstrakt, ne?
Ja, absolut.
Und daraus ist dann irgendwann...
Nicht ganz. Es gab nämlich parallel noch jemanden, der das Ding entwickelt hat.
Soll das etwa heißen, Engelbart und Englisch waren nicht alleine?
Engelbart und Englisch waren nicht alleine. Mhm. Allerdings, ihre Erfindung, ne, ist die Engelbartsche Maus.
Die Was ich gerade beschrieben habe, richtig? Hm?
Und dann gibt es noch oh Gott, ich muss den Namen nochmal kurz finden. Moment, wie heißt der Herr? Mallebrein. Rainer Mallebrein. Hat zwar nämlich auch im Jahre 68 eine Maus entwickelt und die bei der Firma Telefunken unter Vertrag gehen lassen. Und zwar haben sie das Ding dann immer auf den Markt gebracht, das nennt sich Rollkugelsteuerung für das SIG 100 am TR869. Schöner deutscher Begriff, ne? Das sieht fantastisch aus, das Ding.
Ist das, also das ist doch dieser kleine Atomreaktor, den du
ja, genau. hast, ne?
Okay, also was ich sehe eine Halbkugel, die wirklich aussieht wie der Kuppelbau eines Atommeilers, also nicht die Kühltürme, sondern der Böbel dazwischen, an dem ein Gartenschlauch hängt.
Ja, das trifft es ziemlich gut. Und obendrauf ist so ein runder Metallknopf.
Ja, okay. Und die ist, also das Bild oben, ich meine, das sind natürlich Gebrauchsgegenstände gewesen. Ja. Das Bild oben ist halt hübsch poliertes Holz, in schön sauber alles, es glänzt. Aber
es ist fast abgebrochen. Das ist tatsächlich, die Front da vorne ist abgebrochen.
Ach so, okay, damit man die Walze sieht, die richtig. Keine Walze ist, sondern eine Scheibe. Und unten der Atommeiler, der sieht so richtig aus. Die älteren Hörwesen kennen ja noch die Zeiten, als Peripheriegeräte noch dieses graue Plastik waren, das nach kurzer Zeit diesen schönen nikotingelben Dreckton angenommen haben. Genau, weil sich einfach Nintendo. Körperfette von den Händen auf dieses Plastik gefressen haben. Und ungefähr so sieht diese Maus auch aus, als wenn die irgendwie 40 Jahre in einem harten Raucherhaushalt in Benutzung gewesen wäre, auch schön mit Chips beim Netflix und Chill und ne, nie gewaschen worden wäre. Ja. Weder die Hände noch die Maus. Gut, dass ich noch nichts gegessen habe.
Sehr gute Wahl. Aber diese Technologie, die dort verwendet wurde, war ein bisschen andere als die anderen beiden verwendet haben. Nämlich war da eine, wie der Name sagt, so eine Rollkugel drin. So eine große. Du sagst
jetzt, da läuft die kalte Fusion im Inneren des Kernreaktors ab.
Das hätte man auch glauben können, ja. Aber das ist nicht der Fall.
Okay, Entschuldigung, wir sollten
alles gut.
Mehr Ernsthaftigkeit, weil das sind einfach geniale Menschen und
das stimmt.
Bin ja auch eigentlich nur neidisch, weil ich nie so eine geile Erfindung machen werde.
Kommt vielleicht noch. Diese Rollkugel. Ich
habe kein Interesse dran, Max.
Okay. diese Rollkugel hätte man dann über den Tisch geschoben, also mit dem Atommeiler da. Über den Tisch geschoben und diese Bewegung wurde dann zu zwei Rollen, den sogenannten Rollendekodern, in digitale Signale umgewandelt. Damit man wissen wollte, sie hat sich jetzt nach oben bewegt und nach diagonal rechts oben, also rechts oder sowas. Und vielleicht, ne, so, dass man halt nach feststellen konnte, die bewegt sich in verschiedene Richtungen. War auch zu dem Zeitpunkt nur für dieses eine Gerät interessant.
Okay.
Diesen SIG 100. Für ganz besondere Anwendungen, irgendwas super Spezifisches.
Okay, also das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt zwei Peripheriegeräte, die genial sind,
ja.
Ne? Und ihrer Zeit weit voraus, ohne dass sie ihrer Zeit weit voraus waren, weil eigentlich die grafische Oberfläche gar nicht absehbar war.
Richtig. Das ist vollkommen richtig, ja.
Okay, aber also Max, pass auf, meine Maus hier, wenn ich jetzt anfange damit zu klicken, damit die Hörwesen das hören, dann das ist eine Funkmaus, ich mache sie aus hier.
Ja,
diese super. Maus, die man so schön klicky hört, schnell wieder anmachen, bevor ich mich gleich wundere, warum der Bildschirm ausgeht. Wie ist der Weg von einem Brotkasten und einem Atommeiler zu einer Maus?
Der ist gar nicht so lang. der Weg.
Das denn, behauptest du.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Also die ersten Nachfolgemäuse waren dann noch ziemlich kastenförmig, aber nicht ganz so schlimm wie der erste Brotkasten. Aber
was hat man denn mit denen gemacht? Es gibt doch überhaupt gar keinen Anwendungszweck.
Die ersten 5 Jahre, fünf Jahre so ungefähr, also jetzt so ab 68, nicht so wirklich viel, außer für diese Spezialanwendung, ne? So für diesen SIG 100, der irgendwas ganz Tolles damit machen wollte. Und sich weiter überlegt, wie könnte man das denn irgendwann mal nutzen? Bis, 1970, in den 70er Jahren, hat Xerox, das ist eine Technikfirma, die haben ganz viele Drucker später noch gemacht, einen Computer veröffentlicht, den sich Xerox Alto nennt. Und da gab es die erste grafische Oberfläche. Ne, wo du halt auch eine Maus.
Das war nicht mit Windows.
Nee.
Ich aber muss Windows heute alt, Tage alt, also Jahre alt werden, um herauszufinden, dass vor Windows schon mal jemand genial war.
Ja, aber die grafische Oberfläche wurde richtig populär mit Windows.
Also ich wollte gerade sagen, Steve Jobs.
Zu den kommen wir jetzt auch noch.
Es war noch mal jemand vor ihm genial.
Ja. Und zwar war das übrigens noch mal William English. Der hat nämlich, nachdem er diese Erfindung gemacht hat mit seinem Kollegen, sein Know-how genommen und ist zu Xerox gegangen und hat das Ding weiterentwickelt. Und gesagt, hier, ich habe eine Idee, wie man eine grafische Oberfläche nutzen könnte mit einer Maus.
Okay.
Also 1970 fing das an mit grafischen Oberflächen. Mhm. War aber noch nicht wahnsinnig verbreitet.
Aber die müssen sich doch auch gedacht haben bei Xerox, ey, wir haben ja jetzt hier ziemlich geile Innovation, grafische Oberfläche, voll gut. Und dann kommt da so ein Dude und sagt so, hör mal, ich habe hier auch direkt das Peripheriegerät, das nur darauf wartet, für eure grafische Oberfläche verwendet zu werden. Es sieht vielleicht aus wie ein Brotkasten, aber ich schwöre, man kann damit was anfangen.
Ich glaube, die war ein bisschen weniger holzig. Aber ja, so in die Richtung ging es.
Hm? Okay.
Damals auch noch, glaube ich, mit nur einer Taste. Warum auch was anderes? Wolltest du nur eine?
Wollte ich gerade sagen, also man braucht, die meisten Leute brauchen auch heute nur eine Taste.
Das ist durchaus fair.
Ich finde das nicht gut, weil das macht einfach viel langsamer, aber.
Ja, wenn man es nur braucht. jedenfalls hielt sich das so eine Weile so nebenbei als auf dem Markt. Das ist halt da, aber immer noch ein Nischendasein.
Okay.
Sodass Steve Jobs, den du gerade eben angesprochen hast, 1983 gesagt hat: Ey, Xerox.
Das beste Jahr.
Ey, Xerox, gebt mir mal die Lizenz für die Computermaus. Ich gebe euch $1,000.
Und dann hat Xerox gesagt, nee, vergiss es.
Nö, die haben genau gesagt, das ist okay. $1,000 ist schon eine Menge Geld.
Aber das war ja Moment, so ein Sekunde, warte. Also nur, dass ich das richtig mitschneide. Und die Hörwesen auch. Xerox hat eine grafische Oberfläche für ein Datenverarbeitungssystem geschaffen. Englisch, also der Dude Englisch ist hingekommen und hat gesagt, hier, ich habe einen Brotkasten, ich nenne ihn Maus. Damit könnt ihr viel schneller damit klarkommen. Mhm. Die haben gesagt, Alter, wie geil ist denn das? Dann kam Steve Jobs irgendwann ein paar Jahre später, sagte, hier, ich will die Lizenz für die Computermaus von euch haben. Ich gebe euch ein Tausi und dafür kann ich jetzt genau was damit machen?
Die weiterentwickeln lassen. Er selber konnte das Ding nicht. Er dachte, Hardware ist jetzt vielleicht dann meine anderen Geräte, aber so Eingabegeräte nicht so ein Ding. Zumindest damals.
Aha.
Und hat dieses Ding an eine Designfirma weitergegeben, die halt eine Maus designen sollte. Also sie praktischer machen sollte, nicht so ein Klotz mehr und ne, so ein bisschen gangbarer machen sollte.
Kein Brotkasten mehr.
Und das hat sich durchgesetzt bei denen. Und zwar mit dem ersten Gerät, wo es ausgeliefert wurde, war der Apple Lisa oder Liza. Das Ding war aber brutal teuer.
Das könnte man jetzt über jedes Apple-Gerät sagen, Max.
Ja, das ist richtig, aber auch für den damaligen Stand war das Gerät sehr, sehr teuer. Und es war dann so in den Medien, also in den Fachmedien dann immer groß, ja, die Mäuseplage bricht jetzt aus, allerdings im guten Sinne. Damit können Sie sehr einfach und sehr direkt Befehlsworte anklicken oder direkt auf der grafischen Oberfläche ein Icon auswählen und sofort die Programme so starten, wie Sie das haben möchten.
Voll gut.
Das machte nämlich Benutzung wieder sehr viel einfacher. Du musstest nicht mehr in dem Bereich groß gearbeitet haben, um damit arbeiten zu können. Du musstest nicht jedes Befehlswort oder so kennen.
Also ich meine, Steve Jobs ist ja bekannt dafür, dass er wirklich weit nach vorne gedacht hat. Das heißt, er hat ein Tausi auf den Tisch gelegt.
Jupp.
Und hat im Endeffekt sein Mac, der zwar einen Dip hatte und damals nicht das war, was, oder zumindest glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, war der am Anfang nicht das, was wir heute als Apple kennen, sondern war erstmal viel zu teuer, um wie du gerade auch schon sagtest, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein.
Ja.
Und hat er dann das aktuelle Design auch entwickelt? Also
er hat es entwickeln lassen. Also das aktuelle Design mit einer Taste.
Halt, also das ist tatsächlich dann auch was er da dieser Firma in Auftrag gegeben hat. Ja. Das, was ich heute in der Hand halte, nur dass sich irgendwann aus einer Taste 30 entwickelt haben.
Ziemlich parallel haben sich mehrere Leute überlegt, wie man dann mehr Tasten dazu packt. Also nachdem das dann ein bisschen publik geworden ist, also ist gerade hier mit Lisa, das erste Apple-Gerät als Rechner, mit dem Nachfolger, dem Mac, wurde die Maus dann auch sehr viel günstiger. Ich glaube, sie hatte dann $25 gekostet. Damaliger Stand, immer noch ziemlich teuer. Aber war halt trotzdem erschwinglicher als vorher die Geräte, die halt eigentlich quasi Einzelanfertigungen waren. Mhm. Und dadurch, dass der Mac eben ein bisschen erfolgreicher war, also der Macintosh, in der Verbreitung, hat sich das eben generell als Interesse durchgesetzt für andere Systeme, also dann für Microsoft und Konsorten, dass sie eben auch ihre eigenen Mäuse entwickeln wollten und sich ebenfalls diese Lizenz besorgt haben. Was zu, wieder mal, wie wir das schon von Controllern kennen, absurden Sachen geführt hat. Also die eine Maus mit einer Taste kennen wir jetzt auch schon auch in den letzten Jahren hier wieder bei Mac, die auch nur eine Taste besitzt. Oder bei Xerox hatte die dann drei Tasten, wo du dann gucken konntest, ob du Links- oder Rechtshänder bist, weil die halt symmetrisch aufgebaut war. Konntest du halt direkt auf der rechten Seite die Taste für dich benutzen als Linkshänder und andersrum genauso. Also,
das ist ziemlich genial.
Das ist ziemlich clever gewesen. Oder sie haben die dritte Maustaste zwar benutzt, aber nicht einheitlich. Also mal war es dann irgendein kontextabhängiges Ding für irgendein einzelnes Programm. Manche Programme benutzten es gar nicht. Das war einfach eine Taste, die einfach da war. Während dann Windows ganz groß machte, ey, wir haben einen systemintegrierten Punkt für eine zweite Maustaste. Das Kontextmenü, das Rechtsklickmenü, ne, wenn du es auf den Bildschirm aufklickst. Und damit ist die zweite Maustaste zum Standard geworden. Und das war so ungefähr, Moment, lass mich jetzt nochmal schauen, muss ich nochmal selber scrollen, meine Notizen durch. Das war ungefähr ab, etwas später, so 85, 86.
Hast du jetzt gerade, also das war doch pun intended, oder?
Ja.
Okay, weil Scrollrad, Scrollen. Ja. Okay.
Das Scrollrad.
Also das heißt, wir haben jetzt 20 Jahre Entwicklung hinter uns ungefähr.
Ja, dann
also und sind jetzt Verbreitung. Bei der Maus, die wir im Standardanwendungsfall kennen.
Genau, also eine Maus mit einer Kugel unten drunter, also in dem Gehäuse drin und diesen zwei Decodern, ne, die das entwickeln. Das hat er halt für den Englisch noch ein bisschen weiter verfeinert und sich die Idee genommen.
Ja.
Und hat eben dieses Design halt weiter erweitert und eben auf zwei Tasten hat sich es nach und nach durch Windows eben ja eingeprägt.
Kennst du die Kugelmäuse noch, Max?
Ja.
Ja, auch das elendige Saubermachen der Kugel. Ja.
Das elendige Sauberkratzen der Kugel oder der Rädchen.
Ja, ich bin da, ja.
Ich habe so viele Q-Tips und Zahnstocher verbraucht. Aber es funktionierte danach wieder. Du wusstest sofort, was das Problem war.
Ja, das ist, also ich meine ganz ehrlich, die waren ja auch unkaputtbar. Ich weiß nicht, bei wie vielen LAN-Partys meine Kugelmaus nur durch das Kabel aufgehalten wurde, während sie halt fröhlich durch den Raum flog. Bin ich nicht stolz drauf, ne? Nicht falsch verstehen, aber ja, Counter-Strike ist nichts für schwache Nerven gewesen.
Und nichts für für Kugelmäuse eigentlich.
Ja, aber das war halt einfach nie anders machbar.
Das ist richtig. Wo du das gerade mit dem Kabel erwähnst, man hat bereits 1984 versucht, kabellose Mäuse herzustellen.
Versucht? Also damals,
ja, versucht. Das ging nicht so richtig gut, weil es war diese Infrarottechnik. Und die ist sehr, sehr
anfällig. Hier jetzt nicht Yoda, ja?
Nein. In dem Fall, also sie haben es gemacht, aber es ist nicht gut angekommen, sagen wir es so. Und viel zu teuer gewesen.
Okay. Was ist daran nicht gut angekommen?
Es ist nicht gut angekommen, weil sie A, unglaublich teuer sind und B, sehr, sehr, sehr störanfällig sind. Also diese Infrarottechnik ist, du musst halt sehr genau gucken, wie du das übertragen kriegst, ohne dass du Störfaktoren hast. Also wenn du die Hand dazwischen gehalten hast, dann hast du schon nichts mehr, kein Signal mehr übertragen und solche Sachen. Okay. Oder irgendwas dazwischen stand. Mhm. Zum Beispiel beim Game Boy gab es das auch, so eine Infrarotübertragung.
War ja, das Thema hatten wir ja schon mit dem Thema. Genau, das Thema hatten wir schon mit dem Thema.
Alles gut. Dann gab es ein bisschen später, nämlich 1991, tatsächlich die ersten richtigen Funkmäuse, also die mit einer Funktechnologie arbeiteten. Und dann ab 2002 tatsächlich mit Bluetooth. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Mhm. Ab 2002 setzte sich das so durch und dann ein bisschen später dann die verschlüsselten Technologien. Also die aktuellen Techniken, die wir kabellos nennen, sind eigentlich Bluetooth-Mäuse. Es gab noch was anderes Wichtiges in der Entwicklung, nämlich, das haben wir gerade schon angesprochen, das Scrollrad. Ne, diese lustige mittlere Maustaste, die wir alle kennen. Man kann auf dem Ding nämlich auch meistens auch drauf rumdrücken. Mhm. Aber da ja die Anwendungen immer komplexer wurden, beziehungsweise Texte einfach länger wurden und es einfach praktisch war, irgendwann in großen Fenstern, die ja mit der grafischen Oberfläche aufkamen, schneller runter sich bewegen zu können, kam dieses Scrollrad auf. Ich möchte es übrigens nicht mehr wegdenken. Ist ein ganz tolles Ding.
Ich bin auch, also das Scrollrad alleine, wie oft ich tatsächlich, wenn ich Webseiten, also mir ist das aufgefallen, als ich für eines unserer Halloween-Themen recherchiert habe, wie exzessiv ich scrolle, weil ich nämlich, wahrscheinlich hat das jeder, so eine Taste. Mhm. Und wenn man die drückt, dann bekommt das Scrollrad entweder ein haptisches Feedback oder eben nicht. Und ich habe halt, wie ich das so oft mache, gleichzeitig Kaffee getrunken und mit der Maus gescrollt und gelesen. Und irgendwann war ich so aufgeregt, weil ich was gefunden habe, was ich dir unbedingt schicken musste, dass ich vor Aufregung auf die mittlere Taste gedrückt habe. Und auf einmal hat mein Scrollrad Geräusche gemacht. Und da ist mir erstmal aufgegangen, wie exzessiv ich dieses Ding malträtiere, um irgendwie lange Webseiten nach unten zu scrollen. Und ja, moderne Webseiten sind ja mittlerweile auch unendlich. Also das ist ja, ja, dieses TikTok-Phänomen. Das wird ja nicht besser.
Ja, die Feeds, ne, die dann immer, ja, nachgeladen werden. Deswegen, ja. Also da sind Scrollräder unglaublich wichtig für. Vermutlich haben sie das auch ein bisschen beeinflusst, aber nur so indirekt. Mhm. Die Dinger gibt es seit 1995. Und die hat Logitech mit auf den Markt gebracht.
Ha! Huh. Ja. Logitech kenne ich. Eventuell benutze ich eine Logitech-Maus.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie ganz viele Hörwesen auch Logitech-Geräte mit benutzen. Oh. Sind halt eben, ja, halt auch ein großer Player auf dem Markt. Ja, aber wir sind ja noch bei diesen Kugelmäusen, die immer so vor sich hinklackern und dreckig werden und dann einfach nicht so richtig funktionieren wollen, ne?
Ja,
man hat schon recht früh versucht, diese Kugel loszuwerden, weil die halt störanfällig ist, wird schnell dreckig und war halt einfach lästig. Man hat früh gesagt, okay, das muss doch besser gehen. Ja, stimmt, geht. Mit so optischen Chips, die dann so ein Laser aussenden und dann, dass du das dann abtasten kannst. Das Problem war, die Chips damals waren einfach noch nicht stark genug.
Was bedeutet nicht stark genug in dem Kontext?
Die Abtastrate, das erkläre ich gleich, was das ist, war einfach nicht hoch genug, um das richtig abbilden zu können. Also war es mit der Kugelmaus immer noch sehr viel schneller. Und Kugelmäuse waren schon
schneller. Ah, okay.
Und die Abtastrate ist halt, wird in Dots per Inch, also DPI, gerechnet. Und das ist halt auf einer 1 Zoll langen Linie, werden halt Punkte festgelegt. Und 800 ist so die Zahl, also ab 800 Bildpunkten hast du eine gute Bewegung, also eine Bewegungsdistanz, die du machen würdest. Ja, auf dem 1 Zoll, die du dich bewegst.
Es gibt ja Gamer-Mäuse, wo man die Zahl auf Knopfdruck ändern kann. Und das ist ziemlich geil, wenn du irgendwie einen Ego-Shooter spielst und du hältst dich für den König der Welt und kommst auf diese DPI-verändernde Taste. Ja. Und auf einmal hast du einen Mauszeiger auf Koks oder Speed im wahrsten Sinne. Und es funktioniert einfach nichts mehr, weil du nicht mehr weißt, wo deine scheiß Maus ist. Weil eine 1-Zentimeter-Bewegung auf deinem Mauspad dazu führt, dass du einfach außerhalb deines Bildschirms bist.
Äh, Ich muss mich da outen, ich spiele so.
Nein, ich glaube nicht, dass du so spielst.
Doch.
Nein, ich glaube nicht, dass du mitten im Spiel die Taste drückst und deine DPI-Zahl verachtfachst.
Ach so, nein. Nicht verachtfachen, nein. Ich habe eine feste Einstellung. Aber ich habe eine sehr hohe Einstellung. Also ich habe eine sehr hohe Abtastrate.
Das ist ja auch nicht schlimm. Das Problem ist ja nur, wenn die Abtastrate geändert wird, ohne dass du damit rechnest.
Das würde ich nicht absichtlich machen. Nein. Also das funktioniert nicht, nein. Das ist richtig.
Ja, okay. Aber, ja. Genau, das war jetzt ein kleiner Exkurs.
Die wurden halt erst so richtig erfolgreich in 1998, wo das dann so mit Digitalkameras und so einfach häufiger wurde. Da wurden auch die optischen Chips besser. Und entsprechend konnten sie dann eben bessere Mäuse machen damit. Aber die brauchen eine ähnliche Technik dafür. Und wie es überall ist, alles macht große Schritte und wird immer schneller. Wir sind ja mittlerweile Ende der 90er, Anfang der 2000er. Eigentlich kamen dann nur noch die Gaming-Mäuse. Aktuell hat sich nicht so viel getan.
Was heißt denn nur noch? Das ist ja wohl, also Gaming-Mäuse sind doch ein Geschenk.
Das ist die andere Sache. Sie sind unglaublich vielfältig und immer für besondere, also sie haben sich wieder spezialisiert in verschiedene Richtungen. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Gaming-Maus mit, warte, wie viele Tasten sind das? 18 Tasten.
Warum?
Weil das praktisch ist.
Wofür?
Also zwei der Tasten sind für die DPI-Einstellung, also um die schneller und langsamer zu machen. Okay, dann ein Scrollrad mit dem, die linke und rechte Maustaste, eine Fast-Fire-Taste quasi, die dann drei Klicks macht. Linke Klicks. Und die Numpad-Tasten von 1 bis 0 quasi und dann nochmal Plus und Minus. Für einen MMO super.
Mhm.
Ja, wie World of Warcraft oder sowas. Also nicht Plus und Minus, sondern die Tasten nach der 0, also die Fragezeichen und ich weiß nicht, wie das
heißt. Das sind die Momente, in denen ich mich unheimlich alt fühle, Max.
Tut mir leid.
Ja, ist schon okay. Ist schon okay. Es wird da draußen bestimmt ein oder zwei Hörwesen geben, die das gerade auch fühlen.
Ja,
glaube ich.
Ich glaube auch. Aber es gibt noch viel, viel krassere Mäuse. Das ist noch so ein Zwischending. Irgendwie die Leute, die noch irgendwelche Makro-Tasten haben, wo sie dann irgendwelche ganzen Skillsets wechseln können und was weiß ich nicht alles. Also es gibt abgefahrenen Kram bei den Gaming-Mäusen. Und ganz wichtig, der Großteil muss natürlich in RGB leuchten. Ne? Also wir kommen nicht mit rum, dass es irgendwie leuchtet oder eine richtig fancy Optik hat. Das ist hier so eine Cyber-Look, wo dann irgendwelche, dass die Maus quasi nur noch so ein Skelett darstellt, also so ein Roboskelett darstellt und nur noch ein Sensor in der Mitte gut verhüllt ist, der Rest ist halt irgendwie skelettiert und leicht, dass die Maus super leicht rumschieben kannst. Irre.
Ja, das fasziniert mich auch total. Aber ich muss sagen, ich bin ja ein großer RGB-Fan, das ist jetzt auch, glaube ich, kein Geheimnis. Also die Hörwesen, die uns seit nahezu 100 Folgen lauschen, kennen das ja schon. Mhm. Aber meine Maus hat kein RGB. Das ist tatsächlich das Einzige. Also ich schaue mich gerade in meinem Setup um und es ist tatsächlich die Maus, das Einzige, was nicht RGB erstrahlt gerade.
Spannend. Meine atmet sogar. Also atmen in Anführungszeichen. Dann geht es die Lampe, also die LEDs gehen an und wieder aus und dimmen so auf und ab. Sieht spannend aus.
Das ist auch meine Einstellung der Wahl, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber meine Maus, nö, die darf so vor sich hin leben.
Das ist doch okay.
Ja.
Also vor der Leuchtemaus hatte ich auch so einen und das ist noch gar nicht so alt, das Gerät. Es gibt noch drei Sachen, die ich zu den Mäusen erwähnen will. Also so Specials eigentlich. Ne? Die Geschichte der Maus. Hey, Gaming-Mäuse sind aktuell der Epitom also das Ende der Fahnenstange aktuell. Vielleicht kommt noch was, wissen wir nicht.
Was soll denn da kommen? Also ich meine jetzt wirklich an Maus, wobei ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann nur noch so Ringe an den Fingern gibt, okay.
Ne, also ob sich das dann Richtung VR-Geräte entwickelt, wissen wir halt nicht.
Mhm. Ja,
Oder wenn überhaupt, ne, wir waren ja letztens bei dieser Apple-Brille, die kannst du ja mit Fingergesten arbeiten. Also dementsprechend, ich weiß nicht mal, ob wir da irgendwann nochmal Mäuse benutzen. Keine Ahnung. Aktuell Gaming-Mäuse, das Nonplusultra. Aber die Leute, die Laptops benutzen, kennen garantiert mindestens zwei weitere Technologien, die ich gleich erwähne. Ich fange mal mit dem typischsten an, dem Trackpad.
Das kenne ich.
Ja. Zum Prinzip so ein einfaches Touchpad oder eine Umsetzung von einem Grafikpad, wo halt mittels elektrischer Signale die Bewegung vom Finger auf dem Bildschirm umgesetzt werden. Eigentlich ziemlich simpel. Ne? Du kannst aber mittlerweile, die sind natürlich auch cleverer geworden und besser, kannst du Gestensteuerung und was nicht alles machen. Das ist übrigens das, was Apple heutzutage auch nutzt. Mhm. Die haben ja auch eine Maus mit nur einer Taste. Ne? Die ganze Maus ist die Taste. Und wenn du die Finger entsprechend bewegst, dann macht die damit mehr.
Aber ist das denn, also ist das, ich muss gerade meine Gedanken sortieren. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist einfach nur, zählt das denn noch als Maus? Aber eigentlich ja schon. Also es tut das Gleiche wie eine Maus, genau. Deswegen ja. Krass.
Es ist eine integrierte Maus.
Ja.
Dann kommen wir zum Trackpoint, den kennen die meisten Laptop-Nutzer auch, aber die wissen nicht, was es ist und gucken irritiert drauf, wenn was passiert. Das ist in der Mitte der Tastatur auf dem Laptop, ist meistens so ein Pünöppel.
Ja, der rote Pünöppel des Verderbens.
Bei mir ist der gerade grün. Und wenn man den halt, das ist quasi ein kleiner Joystick. Der hat nur keine Taste. Kannst du wie eine Maus bewegen. Ist nur ein bisschen empfindlich.
Ein Joystick, das ist ein Ding aus der Hölle.
Ja, das ist richtig. Aber im Prinzip ist das eine Technologie, um eine Maus zu ersetzen. Sodass du schneller arbeiten kannst. Wenn die Sachen nicht funktionieren sollten.
Ich sehe, was du damit sagen möchtest und ja, krass, okay.
Aber der kann halt nicht klicken. Und deswegen ist das Ding auch so angelegt, dass man eigentlich selten einfach so drauf tippt. Selten. Das ist okay.
Ich will nicht drüber reden. Ich will einfach nicht drüber reden. Ich habe mittlerweile keinen mehr. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so in, sag ich jetzt mal ganz platt. Aber was das Ding mich schon an Lebenszeit im Büro gekostet hat, das kannst du einfach auch keinem erzählen.
Das glaube ich gerne. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu meinem Favorit eigentlich, der hält nämlich die Kugelmaus quasi am Leben, der Trackball.
Da muss ich fragen, wahrscheinlich ist es das nicht, aber ist der Trackball das, wo man quasi das Ding mit dem Daumen bewegt?
Ja.
Ach,
Also du hast halt ein Gehäuse mit den Maustasten
drauf. Das ist voll die Alien-Maus, die erinnert mich immer an Alien-Raumschiffe. Ich weiß nicht, wieso ich diese Assoziation habe.
Naja, weil es halt so abgespaced aussieht. Ich kann das schon nachvollziehen. Und dann hast du halt da, wo halt nur also der Daumen ruht, links oder Rechtshänder, muss man halt entsprechend gucken, hast du dann halt eine große Kugel. Meistens, also so ich kenne ich so häufig rot, aber das ist, glaube ich, auch einfach ein veraltetes Bild an der Stelle, die quasi das Gleiche macht wie früher die Kugelmaus.
Mhm.
Und damit ist erstaunlich präzise Steuerung möglich. Also die gibt's auch heute noch. Sie sind nur nicht mehr so verbreitet. War eher so ein Ding Anfang der 2000er. Aber die gibt's immer noch. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Weil du die Hand gar nicht wegbewegen musst. Du bewegst ja nur den Daumen und dann klickst du halt. Das heißt, du kannst deine Hand sehr viel ergonomischer hinlegen. Soll wohl auch gesünder sein für die Hände, aber durchgesetzt hat sich was anderes.
Also ich meine, die Hörwesen können es nicht sehen. Aber ich weiß nicht, ist das wirklich ergonomischer?
Ich sag, es soll wohl so sein.
Wie so ein, wie so der Versuch, Schattenmenschen, Schattentiere an die Wand zu werfen. Ja, okay. Sorry. Ja, gut. Also, wir haben, ich fasse zusammen. Also, 63. Haben sich der Engel Barth und der Englisch zusammengesetzt und haben für die AFIPS oder haben auf der AFIPS die erste Computermaus entwickelt, die wie ein Brotkasten mit USB-Kabel und umgedrehten, ich glaube, VGA-Stecker aussieht.
Ich glaube, ja.
Mhm. Und in der Zeit hat auch ein Dude namens, den Namen musst du nochmal sagen, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Rainer Mallebrein.
Also hat der Rainer einen kleinen Kernreaktor genommen Und hat daraus auch eine Maus gemacht, die halt einfach nur eine große Halbkugel ist, die man hin und her schiebt. Und da, wo dabei die Handfläche sitzt, quasi der Taster ist, den man drücken kann, und hat Datenschlauch dran gepumpt, den er wahrscheinlich einfach als Kabel bezeichnen würde. Er hat das auch auf der AFIPS veröffentlicht. Die AFIPS hat, glaube ich...
Nee, hat er da nicht veröffentlicht.
Ach so.
Das war einfach nur auf den Markt gebracht. Hier das Gerät.
Ach so. Okay. Dann kam in den 70ern hat Xerox die erste grafische Oberfläche entwickelt. Daraufhin hat der Englisch gesagt so, ey, ich hab da was für euch, das kann euch helfen. Hat denen quasi angeboten, die Maus weiterzuentwickeln. Das hat den Steve Jobs auf den Plan gerufen, der 83 schon sehr untriebig war und gesagt hat, hier, ich gebe euch einen Tausi, dafür kriege ich die Lizenzen eurer Computermaus und kann das Ganze weiterentwickeln. Hat dann eine Firma damit beauftragt, da ein vernünftiges Design rauszumachen und den Brotkasten loszuwerden. Und damit hat die Maus ihren Siegeszug an den Personal Computer aufgenommen, ist dann irgendwann per nicht gut funktionierendem Infrarot über Funk zu Bluetooth gegangen, aber der Gamer schwört auch heute noch auf Kabel gebunden, wie wir dem Max am Anfang ja gehört haben, und Mausgeschwindigkeit wird in DPI berechnet, es gibt Knöpfchen, die sagen hier von 8000 dpi auf 46, auf 64.000 dpi. Der Max spielt bestimmt auf 124.000 dpi oder irgendwie so ein Käske. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile schon bei Ultraleichtmäusen, die einfach nur noch das minimalste Gehäuse haben, damit sie maximal wenig Gewicht haben und bei den E-Sports-Geschichten die Hand und den Arm nicht so schnell ermüden und man einfach schneller ist mit den Scheißteilen. Weil, Leute, ihr müsst euch mal E-Sportler angucken, was die für eine Geschwindigkeit ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Und dann gibt es... also, das Gaming-Mäuse sind im Moment quasi der Peak, der aktuelle Peak, den wir in der Mäuseszene haben. Dann gibt es das Trackpad, das einfach unten auf dem Laptop sitzt, kennt jeder, liebt jeder, hasst jeder, hat uns allen schon das Leben versaut, aber auch einfacher gemacht. Dann gibt es den Trackpoint, der jeden Büromenschen mindestens schon zweimal zur Weißglut gebracht hat. Und den Trackball, das sind diese Alien-Mäuse, wo man mit dem Daumen lustige Dinge macht.
Das ist verdammt gut zusammengefasst.
Okay, Max, sag mal, ich glaube, dass ich jetzt, das reicht jetzt, das ist so viel, also wow.
Du, da bin ich voll bei dir.
Das war mal Input, also das war, okay. Können wir das nächste Mal ein komplett anderes Thema machen? Ich möchte nicht mehr über Peripheriegeräte reden in den nächsten, sagen wir mal, 3 Monaten.
Das ist okay.
Okay, cool. Worüber reden wir?
Ich habe eine Idee.
Oh, hau raus.
Supervillains aus Comics.
Aus Comics, da das geht. Also wenn du nur Supervillains gesagt hättest, hätte ich gesagt, das ist mir zu privat, da will ich nicht drüber reden.
Das verstehe ich. Aber generell so Popkulturkram, also nicht nur Comics und so, ne? Aber alles, was so Supervillains umfassen könnte.
Okay, dann würde ich vorschlagen, liebe Hörwesen, schickt uns doch mal euer Feedback, das ihr mit Mäusen habt, Computermäuse. Wenn ihr mögt, teilt uns doch einfach mit, wer euer Lieblingsschurke aus Comic und Zeichentrick ist. Und das könnt ihr auf so gut wie allen Plattformen unter @nerdflex machen. Ihr könnt es uns auch schreiben, podcast.nerdflex@gmail.com. Und wer das noch nicht getan hat, teilt uns doch mit den Menschen, die ihr liebt, die ihr hasst oder die euch egal sind. Das ist auch voll in Ordnung. Wir sind wirklich nicht wählerisch.
Nee, das stimmt.
An all die neuen Hörwesen, die wir haben, hallo, wir sind selten so unstrukturiert wie heute. Normalerweise sind wir viel unstrukturierter. An die Hörwesen, die uns schon öfter hören und uns noch nicht bewertet haben, gebt uns doch 5 Sterne auf Spotify und Apple Podcast. Das kann man schon mal machen. Und wer uns gerade über YouTube hört, schreibt doch mal einen Kommentar. Das würde mich interessieren, wie viele Leute uns auf YouTube tatsächlich auch bis zum Ende hören und nicht schon eingeschlafen sind.
Ja.
Für den Fall, dass ihr schon schlaft, schlaf gut, träumt was Schönes. Ja. Und wer auf dem Weg zur Arbeit ist, ihr schafft das. Bald ist Feierabend.
Ja.
So, habe ich jetzt alles abgefrühstückt, Max?
Du hast alles abgefrühstückt.
Sehr gut. Das heißt, wir haben die Zeit voll gekriegt, ja?
Ja. Okay. Haben wir. Wie immer, wie die Zeitung, die kriegt man auch immer voll.
So. Dann würde ich sagen, Max, schönen Tag noch, ne? Und mach's gut.
Ja, bei Silikum.
Tschüss.
Tschüss.
Basilikum?
Basilikum.
Ach, Basilikum. Ich habe Basilikum verstanden.
Schon okay. Selbst wenn das Basilikum ist, ist es auch in Ordnung.